Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Stellen Sie sich Wien im Jahr 1801 vor. Der Hofkomponist Joseph Haydn, inzwischen fast 70 Jahre alt, lässt in einem prunkvollen Palais die Klänge eines neuen Oratoriums erklingen. Doch diesmal geht es nicht um Engel oder biblische Schöpfungsgeschichten, sondern um das einfache Landleben, um die Natur im Wandel der Jahreszeiten. Joseph Haydn wagt sich nach der Schöpfung an ein weltliches Oratorium über Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wie passt das zusammen? War das nur gefällige Unterhaltung für das aristokratische Publikum oder vielleicht ein visionäres musikalisches Gemälde der Natur? In unserer heutigen Sendung begeben wir uns auf eine Reise durch Haydns Oratorium, die Jahreszeiten. Wir entdecken, wie dieses Werk entstand, welche besonderen Herausforderungen es mit sich brachte und was daran vielleicht revolutionär oder auch problematisch war. Joseph Haydn war bereits zu Lebzeiten eine Legende. Nach seinen erfolgreichen Londoner Reisen kehrte er Mitte der 1790er nach Wien zurück. Im Gepäck seine letzten Symphonien und ein europaweiter Ruhm als Vater der Symphonie. In diesen späten Jahren komponierte er vor allem Auftragswerke für seine Fürsten und widmete sich einem neuen Genre, dem Oratorium. 1798 feierte Haydn mit Die Schöpfung einen überwältigenden Erfolg. Dieses geistliche Oratorium wurde bald europaweit aufgeführt und festigte Haydns Ruf als musikalischer Patriarch seiner Zeit. Kein Wunder also, dass sein Mäzen und Librettist Baron Gottfried van Swieten unmittelbar daran anknüpfen wollte. Er schlug Haydn ein weiteres groß angelegtes Oratorium vor, diesmal nach einer weltlichen literarischen Vorlage. Van Swieten, ein gebildeter Wiener Adeliger und glühender Musikliebhaber, hatte bereits für die Schöpfung das Libretto aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Für die Jahreszeiten griff er wieder auf eine britische Quelle zurück, das berühmte Versepos The Seasons aus 1730 des schottischen Dichters James Thomson. Allerdings begnügte sich Van Swieten nicht mit einer simplen Übersetzung. Er kürzte, änderte und ergänzte den Text umfangreich, bis von Thomsons Gedicht oft nur entfernte Echos übrig blieben. Er verlagerte die Handlung nach Österreich aufs Land und erfand drei einfache Bauern als handelnde Figuren. Den Pächter Simon, seine Tochter Hanne und den jungen Bauern Lukas. Er schmückte die Szenen mit allerlei Material aus, vom lustigen Spinnlied im Winter bis zum derben Weinlied im Herbst. Sogar eine Weinlese-Festszene und einen Jägerchor über eine Hirschjagd fügte er hinzu, um lebendige Genreszenen zu schaffen. Damit schuf Van Swieten ein Libretto, das mehr ein klingendes Naturpanorama als ein durchgängiges Drama ist. Im Gegensatz zu traditionellen Oratorien mit biblischer Handlung. Haydn sagte seine Mitwirkung zunächst zu. Doch die Komposition von Die Jahreszeiten geriet zur Strapaze. Einerseits machte ihm Alter und Gesundheit zu schaffen. Die Arbeit zog sich über volle 2 Jahre 1799 bis 1801 hin. Andererseits rang er mit dem Libretto, das er als relativ banal und prosaisch empfand. Mehrfach äußerte Haydn gegenüber Freunden seinen Unmut über den Text. Er vermisste im Vergleich zur Schöpfung die Erhabenheit. In dem einen sind die Personen Engel, in dem anderen sind es Bauern, spottete er nach der Uraufführung. Das Niedrige der alltäglichen Szenen behagte ihm wenig. Er meinte sogar, es wäre besser, wenn der ganze Quark nicht da wäre. Haydn fühlte sich zeitweise vom Librettisten regelrecht gegängelt. Er klagte, er sei zu müde für ein solches Mammutprojekt und nannte den Text lederne Kost, sprich zäh und trocken. In einem Brief schrieb er gar, Van Swieten habe ihn gezwungen, musikalische Späße einzubauen, die er eigentlich geschmacklos fand. Trotz solcher Querelen blieb die Zusammenarbeit intakt und das Werk wurde vollendet. Im April 1801 war es dann soweit. Die Jahreszeiten wurde zunächst am 24. April im Palais Schwarzenberg in Wien im kleinen Kreis der adeligen Geldgeber uraufgeführt. Haydn selbst dirigierte bzw. leitete vom Klavier aus. Ein erschöpfter, aber stolzer Komponist. Und siehe da, das Publikum war begeistert. Haydn schrieb zufrieden, die Premiere sei mit dem gleichen einhelligen Zuspruch wie die Schöpfung aufgenommen worden. Einige Wochen später, am 19. Mai 1801, folgte eine öffentliche Aufführung im großen Redutensaal, die ebenfalls erfolgreich war. Dennoch merkten Beobachter, dass die Jahreszeiten beim Publikum nicht ganz die gleiche Verehrung auslöste wie die Schöpfung 3 Jahre zuvor. Vielleicht lag es am fehlenden biblischen Sujet. Ein weltliches Oratorium war eben ungewohnt. Viele Zeitgenossen fanden Haydns Musik zwar meisterlich, hatten aber am Libretto etwas auszusetzen. In der Tat ist Van Swietens Text in großen Teilen eher Idylle als Erhabenheit. Er beschreibt Wetter, Arbeit und Vergnügen des Landvolks mit fast malerischer Detailfreude, aber ohne eine dramatische Handlung. Nur im allerletzten Teil, im Schlusschor des Winters, erhebt sich der Text noch einmal zu allgemein menschlichen und religiösen Ideen. Dieser Ausklang wurde von Kritikern als gelungen und wertvoll hervorgehoben, doch auf dem Weg dorthin muss man eben allerlei Schäferidyllen, Jagdszenen und Erntelieder durchlaufen. Das entsprach nicht jedermanns Vorstellung eines hochstehenden Oratoriums. Man darf dabei nicht vergessen, Europa befand sich um 1800 im Umbruch. Die Französische Revolution hatte die alten Werte erschüttert und Napoleon war auf dem Vormarsch. 1801 herrschte zwar gerade Frieden, doch die Ideen von Freiheit und Gleichheit lagen in der Luft. Haydns Jahreszeiten spiegeln auf ihre Weise den Geist der Zeit. Statt Fürsten und Helden stehen Bauern und die Natur im Zentrum. Ein idealisiertes Landleben, das an Rousseaus Lob der einfachen Naturmenschen erinnert. Allerdings war Haydn selbst da ambivalent. Er konnte diese Aufklärungsideale zwar nachvollziehen, blieb aber zeitlebens ein gläubiger Mann, der letztlich jeden Morgen mit Gott im Notenbuch begann. So ist die Jahreszeiten auch ein Werk der Übergangszeit zwischen barocker Frömmigkeit und aufklärerischer Naturverehrung, zwischen dem Erhabenen und dem Rustikalen. Haydn hat die Fertigstellung dieses Werks viel Kraft gekostet. Er scherzte hinterher halb ernst, die Jahreszeiten haben mir den Rest gegeben. Ich hätte sie nicht schreiben sollen. Tatsächlich komponierte Haydn nach 1801 kaum mehr große Werke. Die Jahreszeiten waren so etwas wie sein musikalisches Vermächtnis, sein letzter großer Wurf. Doch was für ein Wurf es ist. Ein pralles musikalisches Gemälde des Lebens, gemalt von einem Komponisten im Herbst seines Lebens. Und obwohl Haydn selbst so kritisch mit seinem Werk umging, urteilte die Fachwelt später umso positiver. Der Musikwissenschaftler Charles Rosen etwa zählte die Schöpfung und die Jahreszeiten zu den größten Werken ihres Jahrhunderts und befand, die Jahreszeiten sei von den beiden oratorischen Zwillingen das musikalisch sogar gelungenere. Haydns Oratorium ist in 4 große Teile gegliedert, entsprechend den 4 Jahreszeiten. Jeder Teil funktioniert wie eine eigene Kantate mit mehreren Nummern. Instrumentale Einleitungen, Rezitative, Arien, Ensembles und prächtigen Chören. Beginnen wir mit dem Frühling. Passend zum Thema lässt Haydn sein Werk in düsterem G-Moll beginnen. Musikalisch steckt der Winter noch in den Knochen. Die Einleitung malt geradezu ein Bild vom verdrießlichen Ende des Winters. Man hört pochende Klänge, musikalische Hammer auf der Pauke und schneidende Winde in den Streichern. Direkt anschließend bricht jubelnd der ganze Chor des Landvolks aus. Komm, holder Lenz, des Himmels Gabe, komm. Dieser Frühlingschor ist eines der eingängigsten Stücke des ganzen Oratoriums. Mit heiterem Sechs-Achtel-Takt, sanften Hirtenmelodien und sogar einem Dudelsack-ähnlichen Bordun zaubert Haydn eine idyllische Frühlingsstimmung. Interessant ist auch, wie er den Chor in zwei Gruppen aufspaltet. Die Frauenstimmen singen die eine Melodie, während die Männer ihnen warnend entgegnen, man solle sich nicht zu früh freuen, der Winter könne im Nebel verhüllt noch einmal zurückschleichen. René Jacobs hat Haydns Jahreszeiten mit dem Rias Kammerchor, dem Freiburger Barockorchester und drei großartigen Solisten aufgenommen, Marlies Petersen, Werner Gürer und Dietrich Henschel. Jacobs orientiert sich dabei an der ursprünglichen Fassung und legt Wert auf Transparenz im Klang. Der Chor singt wunderbar klar und textverständlich. Jacobs achtet sehr genau auf Rhythmus und Tempo. Dadurch wirkt die Musik frisch, lebendig und manchmal auch überraschend. Deswegen möchte ich bei dieser Aufnahme die gesamte Stunde verweilen. Hören wir nun den wunderbaren Rias Kammerchor mit Komm, holder Lenz.
Oh,
Nach dem eröffnenden Chor schildert der Frühlingsteil das Landleben im erwachenden Jahr. Wir erleben einen fleißigen Ackermann, Simon, der sein Feld bestellt. In einer humorvollen Arie schreitet er hinter dem Pflug her und pfeift. Heiden baut hier einen echten Gag ein. Der Bauer Simon pfeift während der Arbeit eine Melodie und nicht irgendeine, sondern ein Zitat aus Heidens eigener Musik. Das berühmte Thema aus seiner Symphonie mit dem Paukenschlag. Offenbar war dieses Liedchen 1801 schon so bekannt, dass er als musikalischer Witz funktionierte. Van Swieten wollte übrigens an dieser Stelle lieber ein populäres Opernlied unterbringen, um dem Publikum etwas Vertrautes zu bieten. Er schlug Haydn sogar 2, 3 Opernmelodien vor, die der Bauer stattdessen pfeifen könnte. Haydn fand diese Idee jedoch beleidigend. Schließlich war er überzeugt, seine eigene Melodie sei mindestens ebenso gut und bekannt wie jede Opernarie. Selbstbewusst soll er entgegnet haben, ich werde nichts ändern. Mein Andante ist so gut und so bekannt wie irgendein Lied aus irgendeiner Oper. Und so blieb es beim eigenen Zitat der Paukenschlag-Symphonie. Diese Arie hören wir nun mit dem Bariton Dietrich Henschel.
Zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. Schon eine Fuhr der Ackersmann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. Flötend nach, flötend, flötend, flötend nach. In abgemessenem Gange dann wirft ihr den zahmen Arm. Den Wirt, der Acker träumt, den Wirt, der Acker träumt und reift ihn bald zur goldenen Frucht und reift. Abgemessenem Gange, dann wirft ihr den zahmen aus. Den Wirt, der Acker treu und reift ihn bald, ihn bald zur goldenen Frucht. Schon heilet wohl der Ackersmann zur Arbeit auf das Feld. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. In langen Furchen schreitet ihr dem Pfluge flötend nach. Flötend nach, flötend, flötend nach. Flötend nach, flötend nach.
Beschwingt schreitet unser musikalisches Jahr nun weiter in den Sommer. Haydn gestaltet den Sommerteil als eine Art Tagesablauf an einem heißen Sommertag auf dem Land. Zunächst graut der frühe Morgen. In der Einleitung zum Sommer malt das Orchester eine sanfte Morgendämmerung in Pastellfarben. Man hört, wie der Nebel über den Feldern liegt. Haydn gelingt eine beinahe impressionistische Klangwirkung mit schwebenden Akkorden und gedämpften Farben, die manchen an den musikalischen Nebel aus der Chaos-Ouvertüre der Schöpfung erinnert. Dann steigt die Sonne auf, in flammender Majestät, wie es im Text heißt. Haydn vertont den Sonnenaufgang mit leuchtenden, aufsteigenden Läufen und strahlenden Trompetenfanfaren. Diese Passage soll sogar Ludwig van Beethoven zu seiner Pastorale-Symphonie inspiriert haben, insbesondere zur Darstellung des Sonnenaufgangs in dessen erstem Satz. Ein wunderbares Stück, wo alle Stimmen zusammenkommen. Soli, Chor und Orchester preisen die aufgehende Sonne und endet in einem Koloraturfeuerwerk. Dies hören wir mit dem Sopran Marlies Petersen, dem Tenor Werner Gürer, dem Bariton Dietrich Henschel, dem Rias Kammerchor und dem Freiburger Barockorchester unter dem Dirigat von René Jacobs.
Thank you.
Alltagsszene im Sommer führt uns auf die Wiesen. Es herrscht eine friedliche, pastorale Stimmung. Sachte Hirtenmusik erklingt, vielleicht ein entferntes Alphorn, angedeutet durch Hörner im Orchester. Und hier erklingt eine wunderbare Arie des Soprans, die die Idylle und das erquickende Gefühl mit sanften Verzierungen und späteren Koloraturen preist. Traumhaft süß gesungen von Malis Petersen. Doch die Idylle trügt nicht. Am Höhepunkt des schwülen Sommertages braut sich etwas zusammen. Dunkle Wolken ziehen auf, die Luft steht still. In der Ferne grollt der erste Donner. Die Musik moduliert unvermittelt nach C-Moll. Zeichen für drohendes Unheil. Und dann bricht es los. Ein Sommergewitter tobt in voller orchestraler Wucht los. Haydn komponiert hier eine der eindrucksvollsten Gewittermusiken der Klassik. Ein Vorbild für viele nachfolgende Sturmszenen. Man denke an das Gewitter in Beethovens Pastorale, das eindeutig von Haydns Gestaltung beeinflusst ist. Donnernde Pauken, grollende Bässe und rasende Geigenläufe zeichnen das Bild eines aufziehenden Sturms. Im Chor rufen die Landbewohner erschrocken: Ach, das Ungewitter naht! Und gleich darauf bricht ein chorisch gesungenes Donnerwetter los. Die Chorstimmen jagen in hektischen Tonrepetitionen, als prasselten Regenschauer vom Himmel, während Trompeten und Posaunen dazwischen blitzen. Haydn steigert die Dynamik bis zum Fortissimo. Man hört Böen, Blitze und peitschenden Regen in der Musik. Dieses Unwetter wollen wir nun zu Gehör bekommen. Nach dem stürmischen Sommer wenden wir uns dem Herbst zu. Im Herbstteil des Oratoriums feiert Haydn die Freuden und Arbeiten rund um die Erntezeit. Zunächst wird auf den Feldern das reife Korn eingefahren. Die Landleute stimmen ein munteres Erntelied an. Man spürt die Erleichterung über die Fülle der Ernte. Im Text heißt es sinngemäß: So belohnt die Natur den Fleiß. Nach getaner Erntearbeit wendet sich das Geschehen den herbstlichen Vergnügen zu. Zunächst steht eine Jagdpartie auf dem Programm. Ein Teil des Chors schlüpft in die Rolle adeliger Jäger, die anderen verkörpern die Treiber und Bauern. Haydn komponiert einen spritzigen Jagdchor, Hörner schmettern fröhliche Fanfaren, das ganze Orchester galoppiert im Sechs-Achtel-Takt dahin. Man hört förmlich die Reiter durch den Wald preschen. Sogar die erlegte Beute wird geschildert. An einer Stelle sinken die Streicher abwärts, als ein Vogel vom Himmel fällt, getroffen vom Schuss des Jägers. Hören Sie nun aus dem Herbst, hört das laute Getön. Abschluss des Herbstes ist dann die Weinlese. Hier kommt das ganze Dorf zusammen, um ein ausgelassenes Weinfest zu feiern. Drei Jahreszeiten haben wir durchlebt. fehlt noch der Winter, der uns bald ebenso bevorsteht. Damit sind wir auch in Haydns letzten Teil des Oratoriums angelangt. Im Winter wird der Ton zunächst wieder ernster. Die Musik malt ein Bild der kargen, kalten Landschaft. Zu Beginn sinkt ein dichter Nebel übers Land. Alles wirkt düster und erstarrt. Im Orchester sind schwere, lange gehaltene Akkorde, die eine drückende Winterstille darstellen. Das erinnert an die trostlose Stimmung des Anfangs der Winterreise, obwohl Schuberts Liederzyklus natürlich erst Jahrzehnte später kam. Haydn hat hier etwas sehr Modernes getroffen. Die Darstellung des grauen Nebels ist so eindringlich, dass man sie als Vorwegnahme romantischer Naturstimmungen sehen kann. Doch die Jahreszeiten wären nicht komplett, wenn Haydn uns im Winter nur frieren ließe. Nach der trostlosen Einleitung kommt Bewegung ins Spiel. Ein alter Wanderer verirrt sich im Schneegestöber, doch er findet rechtzeitig Schutz in einem warm erleuchteten Bauernhaus. Diese kleine Episode eines geretteten Wanderers hat Van Swieten übrigens entschärft. In Thomsons Original erfriert der Wanderer tragisch im Schnee. Van Swieten ließ dieses tragische Detail weg. In seinem optimistischen Weltbild sollte niemand sterben. Haydn gestaltet hier eine Arie, die zunächst mit dramatischen Zügen den irrenden Wanderer schildert, dann in der schützenden Hütte ankommt und deren neu erwachte Hoffnung durch brillante Koloraturen unterstreicht. Eine fast opernhafte Szene. Hier hören wir den wunderbaren Tenor Werner Gührer.
Hier steht der Wanderer nun, verwirrt und zweifelhaft. Wer lenken soll, wohin, wohin den Schritt wer lenken soll? Vergebens suchet den Weg, ihn leitet wieder Vater Spur, ihn leitet wieder Vater Spur. Vergebens suchet den Weg, ihn leitet wieder Vater. Vergeben strenget sich an und wartet durch den tiefen Schnee und wartet durch den tiefen Schnee. Findet sich immer mehr verirrt, findet sich immer mehr verirrt.
Vor Freude pocht sein Herz, vor Freude.
So können wir uns nun ins behagliche Bauernstübchen träumen. Der Wind mag draußen heulen, doch in der warmen Stube sitzen Hanne, Lukas, Simon und Nachbarn beim Spinnrad, erzählen Geschichten und singen Lieder. Doch je weiter der Winter fortschreitet, desto mehr schleicht sich eine nachdenkliche, wehmütige Stimmung ein. Im Anschluss singt Simon eine ernste Arie, die über das Landleben hinausweist. Der Lauf der Jahreszeiten wird zum Bild des menschlichen Lebens. Auf Frühling, Sommer und Herbst folgt unweigerlich der Winter, so wie auf die Jugend, das Alter und am Ende der Tod. In melancholischem D-Moll und großer Schlichtheit mahnt Haydn hier an die Vergänglichkeit. Der Tonfall wechselt spürbar von bäuerlicher Idylle zu einer fast kirchlichen Ermahnung. Bedenke, Mensch, dass du sterblich bist. Haydn war zu dieser Zeit schon ein alter Mann. Eine Arie, die ihm beim Komponieren sicher persönlich nahe ging. Doch Haydn entlässt uns nicht in Moll und Verzweiflung. Im großen Schlusschor finden Soli und Chor zusammen und steigern sich vom leisen Vertrauten zur jubelnden Gewissheit. Nach dem ewigen Winter des Todes wartet ein ewiger Frühling. Haydn setzt dafür alle Mittel ein. Majestätische Bläser, strahlende Chorfugen und innige Solisten. In den letzten Takten erreicht Haydns Musik ein Leuchten, das über das Irdische hinausgeht. In einem Brief aus jener Zeit schrieb er einmal: Wenn ich an Gott denke, wird mein Herz so voll Freude, dass die Noten von selbst fließen. Hören Sie nun den Schlussgesang aus »Die Jahreszeiten«.
Dann bricht der große Morgen an, der Allmachtsweib des Ort erweckt, zum neuen Dasein uns, von Pein und Trug auf immer frei. Von Pein und Tod auf immer frei. Die Himmelspforten öffne sich, der heilige Berg erscheint, die krönt des Herren Zelt, wo Ruhe und Friede droht.
Der Tag, der Kesenzelt, der Tod.
So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Es bleibt die Erkenntnis, dass Haydn mit »Die Jahreszeiten« etwas Neues gewagt hat. Ein säkuläres Oratorium in deutscher Sprache, das keine biblische Geschichte erzählt, sondern das Alltagsleben feiert. Das war Anfang 1800 durchaus revolutionär. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.